Und Jesus, wir danken dir für dein Versprechen, dass du den Heiligen Geist über uns ausgießen wirst. Wir danken dir für diese Gnade und wir bitten dich so recht herzlich, dass du kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit und unsere Liebe, unser Herz, unseren Geist und unsere Seele berührst. Amen. Amen. Ich darf euch an dieser Stelle ganz herzlich grüßen auch. Und bevor ich zum Predigttext komme und den letzten Schritt von unserer Gemeindevision mit euch teile, gibt es ein paar Dinge, die wir vorweg machen dürfen. Wir wissen ja, in der Apostelgeschichte steht, dass der Herr es geschafft hat, dass jeden Tag neue Geschwister in die Gemeinde kamen. Da sind wir noch, um es mal vorsichtig zu formulieren, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Aber was mir heute eine besondere Freude ist, dass wir Menschen, Geschwister, Männer und Frauen, Brüder und Schwestern in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Und wir kennen ja das Bild von Familie, wir kennen das Bild vom Körper und ein Körper ist ja nur vollständig, wenn alle Glieder dran sind. Und so freue ich mich, dass Diane, der Florian, die Anna, so muss ich es richtig sagen, der Florian und auch die Iris sich in die Gemeinde neu aufnehmen lassen möchte. Ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, dass die Gemeinde, kommt einfach hier nach vorne. Sind es nicht tolle Geschwister? Sie besuchen ja schon länger unsere Gemeinde. Wo sie frisch kamen, habe ich nie ein Gesicht zu ihnen gehabt, weil sie immer mit Mund- und Nasenschuss kamen. Nicht, weil sie das wollten, sondern weil das die Verordnung waren. Und im letzten Juli haben wir beide taufen dürfen. Da kann ich mich noch gut erinnern, da sind wir miteinander rein und haben euch getauft. Die Iris kommt eigentlich ursprünglich aus der Pfimi Bern. Biel, so muss ich es richtig sagen, Bern und Biel. Okay, sie arbeitet hier und sie hat sich entschlossen, auch Teil der Gemeinde zu werden. Und das mache ich natürlich gern. Jetzt dürfen die noch ein paar Fragen beantworten. Das ist ja so bei uns üblich. Wir machen das auch nicht im Geheimen und versteckt, sondern in einem öffentlichen Gottesdienst. Das haben sie zwar schon gemacht, aber ich frage es nochmal vor der Gemeinde. Bezeugt ihr öffentlich, dass ihr Jesus als persönlichen Heiland angenommen habt und dass ihr glaubt, dass er all eure Sünden vergeben hat? Wenn dem so ist, dürft ihr mit Ja antworten. Okay, danke schön. Wollt ihr euch in die Ordnung der Gemeinde einfügen, wie sie in der Schrift gezeigt wird?
Ja.
Das ist richtig formal, nicht? Habt ihr euch entschlossen, die Gemeinde mit eurem Gottesdienstbesuch und mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen?
Ja.
Auch das möchten Sie, prima. Seid ihr bereit, die anzunehmen, die euch im Herrn vorstehen und auf ihren Rat und Ermahnung zu hören?
Ja.
Okay, Sie haben Ja gesagt. Und jetzt frage ich die Gemeindeglieder, hat jemand was dagegen, dass wir die Anna, den Florian und die Iris in die Gemeinde aufnehmen? Wenn dem nicht so ist, dann dürft ihr für immer schweigen. Wir heißen euch herzlich willkommen, aber wir möchten einfach die Gemeinde bitten, dass wir nochmal aufstehen und auch sie segnen. Ist das okay? Okay. Herr Jesus, ich danke dir auch, dass wir Anna, Florian und auch Iris in die Gemeinde aufnehmen können. Herr, sie arbeiten schon mit, sie sind Teil der Gemeinde. Danke für diesen Schritt, den sie jetzt tun vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich danke dir, dass wir sie segnen dürfen. Danke, dass sie ein Teil von der Gemeinde sind. Danke, dass du, Herr, ihr Herz siehst, du weißt, was sie brauchen, was sie benötigen. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Und ich danke dir, dass ich sie segnen darf in und mit deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft sie natürlich nachher alle persönlich nochmal drücken und herzlich willkommen heißen. Ich mache es von hier vorne. Anna, herzlich willkommen. Florian, schön, dass du Teil bist. Iris, herzlich willkommen auch in der Gemeinde. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Der Herr segne. Wer von euch hat manchmal das Gefühl, dass wenn wir beten, dass Gott manchmal lange braucht, bis er unsere Gebete hört? Habt ihr das auch schon erlebt? Wir leben ja in einer Instandgesellschaft, wo man irgendwas in Automaten wirft und dann kommt unten was raus. Wo ich die Gemeindeverantwortung hier übernehmen durfte, hat mir der Bruder Kurt Weiser etwas mitgegeben. Er ist ja schon in die himmlische Heimat abberufen, unser lieber Bruder Kurt, die wir schon länger da sind, können wir uns gesagt, Thomas, was ganz wichtig ist in der Gemeinde, wäre, wenn du einen Besuchsdienst hättest. Wir haben 1, 2 Versuche gestartet. Das hat leider nicht funktioniert. Also nicht so. Ich besuche natürlich Leute, wenn sie krank sind, wenn sie mich anrufen, die Eltern, Geschwister, wie es im Rahmen meiner Zeit auch möglich ist. Und jetzt gibt es ja auch Brüder und Schwestern oder einen Bruder in unserer Gemeinde, der ist auch im Stadtseniorenrat, der hat auch gesagt, hey Thomas, das wäre doch gut, wenn wir die Eltern, Geschwister besuchen können. Aus der Erfahrung, die er auch gemacht hat mit seiner Angehörigen. Und wir wissen, es gehört ja zum christlichen Leben und der Gemeinde zu, Menschen zu besuchen. Weil Jesus hat uns ja auch besucht. Er ist uns Menschen ja auch nahe gekommen. Und Jesus hat es ja in unterschiedlichen Zusammenhängen gemacht und fordert auch uns auf, dass wir das im Gleichtum. Deshalb starten wir neu den Besuchsdienst. Und wenn du, also jetzt gibt es keine Altersbegrenzung, also wenn du dich einsam fühlst und Besuch brauchst, dann kannst du gerne anrufen. Wir werden das in der nächsten Infomail auch bekannt geben, auch denn das nochmal sagen. Und die Leitung von diesem Dienst hatte Bernd Kammerer. Ich möchte ihn jetzt herzlich nach vorne bitten. Und ihr wisst ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte eine Idee und er sagt dann auch noch gleichzeitig, ich möchte Teil dieser Idee sein, dann rennt man bei mir offene Türen ein. Und so, wer natürlich jetzt auch spürt, das wäre auch eine Aufgabe für mich, melde dich bei mir, melde dich beim Bernd, wir werden das miteinander klären. Und die älteren Geschwister, die nicht per Mail diesen Brief lesen, die bekommen in den nächsten Tagen einen Brief von uns, wo wir einfach sie darauf aufmerksam machen, dass sie diesen Dienst auch in Anspruch nehmen können. Also scheut euch nicht, ruft einfach an. Ich werde natürlich nach wie vor auch noch Geschwister besuchen, gar keine Frage. Aber ich bin froh, wenn der Besuchsdienst mich unterstützt und dass der Bernd auch verantwortlich das übernimmt. Das wird auch seine Telefonnummer in dem Infobrief dann stehen und wir werden das auch so veröffentlichen. Und jetzt dürft ihr nochmal aufstehen. Und jetzt wollen wir ihn für diese neue Aufgabe segnen. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du das Herz von Bernd kennst, dass du ihn lieb hast und dass du auch diese Bürde auf sein Herz gelegt hast, dass er Menschen besuchen will. Danke, dass du ihn segnest und ausrüstest für diesen Dienst. Gib ihm offene Türen und offene Herzen, Herr, dass er tröste, Zeit, Dinge investieren kann, was die Geschwister brauchen. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Aber Bernd, jetzt darfst du auch noch schon was sagen, wenn du magst. So, wie du dir zuhörst. Ihr dürft wieder Platz nehmen.
Das Ganze ist zustande gekommen. Meine Mutter ist ja im betreuten Wohnen in Lörrach. Ist auch Teil der Baptistengemeinde, also Glied der Baptistengemeinde in Lörrach. Und da hat sie zu mir immer gesagt, Menschenskinder, jetzt bin ich doch schon so lange Glied der Gemeinde gewesen, keiner kommt mich besuchen. So, das war ganz frustriert und da habe ich gemerkt, das müssen wir jetzt unbedingt, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt in unserer Gemeinde so installieren dann. Und Gott hat es so auf mein Herz gelegt und ich bin jetzt auch außerhalb vom Berufsleben, ich bin jetzt am Übergleit in den Ruhestand und habe gedacht, dann kann ich das doch ganz gut machen, dann neben meiner Aufgabe im Stadtseniorenrat. Ja.
Okay. Vielen Dank, Jan. Ja, schenken Sie. Okay. So. Und auf das Nächste, was ich euch mitteilen darf, da bin ich immer ganz stolz drauf, da fieber ich auch schon immer drauf. Was beginnt am 1. März in der Gemeinde? Das Kleingruppensemester. Die Broschüre ist draußen. Analog kann man sich schon anmelden, digital werden wir es in der nächsten Woche installieren, da könnt ihr euch dann für die Kleingruppen einfach auch einklinken. Was mich besonders freut, dass die meisten Gruppen, die es im letzten Herbstsemester gab, weitergemacht wurden. Aber es gab auch eine Gruppe, die vor 1 oder 2 Jahren gemacht wurden, dass die wieder, die Havering-Gruppe von der Marei, die wird wieder starten. Und dann, was mich besonders freut, ist, wir haben wieder eine Kleingruppe für Männer unter 60, nee, Männer, die zwischen 20 und 40 sind. Ich habe ihnen zwar gesagt, sie müssen das Alter erhöhen, dass ich auch kommen kann. Dann habe ich aber festgestellt, da ich ja der Pastor in der Gemeinde bin, habe ich Zutritt zu jeder Gruppe. Also ich darf sogar bei der Frau aufpoppen. Das ist das Gute. Also wir haben wieder, und das, ich freue mich über jede Kleingruppe. Ich bin ja auch in einer Kleingruppe und ich möchte es euch einfach empfehlen. Da gibt es wieder eine kreativ gemeinsam, den Nähtreff gibt es. Die Kleingruppe von den Männern heißt Men of His Word. Ihr könnt das alles nachher entnehmen, das ist auch draußen ausgelegt. Dann gibt es eine Gebets-, die Havering-Kleingruppe. Dann gibt es die Kleingruppe, wo wir gebetet wird für die verfolgte Christe. Dann die Iris wird auch eine Kleingruppe, um sie zu nennen, für Gebet und Fürbitte. Und was mir auf dem Herzen liegt, wir alle werden ja nicht jünger, sondern wir brauchen ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da gibt es auch eine Kleingruppe für Mitarbeiter und Leiterschaft. Das sind 4 Termine, aber wir werden uns auch außerhalb von diesen Terminen der miteinander treffen, weil wir möchten nicht nur einen theoretischen Block haben, sondern auch, ich möchte einfach junge Menschen das nahebringen, wie cool das ist, wenn man Leiter ist und was es für Handwerkszeug braucht. Jeder Kurs wird abgeschlossen sein. Ich werde auch nächstes Frühjahr im Herbst nochmal so einen Kurs machen. Von dort her möchte ich dazu recht herzlich einladen. Komm in eine Kleingruppe. Ich bin 1980, war ich Zivi. Könnt nachrechnen, wie lange das ist. Und mit kleinen Unterbrechungen bin ich seit dieser Zeit in der Kleingruppe, seit es hier gestartet ist in Säckingen. Dann noch eine Information, wer die Info-Mail nicht von uns kriegt. Einfach auch nochmal an die Eltern, Geschwister oder wo wir keine E-Mail-Adresse haben. Es gibt keinen herkömmlichen Gemeindebrief mehr, sondern es gibt nur noch die Info-Mail. Die schicken wir wöchentlich oder 14-täglich raus. Und für die, wo halt keine E-Mail-Adresse haben, legen wir ein paar Exemplare draußen auf dem Infotisch, sodass ihr die auch mitnehmen könnt. Okay? Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne tun. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Genau. Wir sind ja jetzt am 4. Schritt von unserer Gemeindevision. Und das Thema heißt heute einen Unterschied machen. Und viele haben sich schon gedacht, wenn sie das jetzt hören, einen Unterschied machen. Was verbirgt sich darunter? Mache ich einen Unterschied, weil ich eine andere Frisur habe? Lackierte Fingernägel? Oder anders kleide wie die anderen. Wie mache ich einen Unterschied? Und da möchte man nachher auch reingucken, wie es der Apostel Paulus gemacht hat, der ja unser Vorbild ist. Ihr wisst ja, kannst du die nächste Folie bringen, genau nochmal eins drücken. Das ist mir so wichtig. Das sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und wisst ihr, Gott macht es immer im Überfluss. Der sagt nicht, ich möchte dich ein bisschen segnen, sondern ich möchte, dass es deinem Leben gut geht. Ich möchte dich im Überfluss segnen. Das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Kannst du die nächste Folie bringen? Das ist schon unsere Gemeindevision, dass Menschen, die auch neu in unsere Gemeinde kommen, dass sie diese 4 Schritte erleben, nämlich, dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihre Freiheit erleben, dass sie ihre Berufung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Das ist so für das, was unser Herz brennt. Das wünschen wir uns so sehr, dass jeder das erlebt in seinem Leben. In 1. Petrus 4, Vers 10 können wir Folgendes lesen. Jeder soll den, und das ist jetzt wirklich, ich möchte wirklich das Wort Gottes wörtlich zitieren, und jeder, wer ist jeder? Du und ich. Sollen den anderen, wer sind die anderen? Nicht du. Mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und das steht jetzt nicht im Konjunktiv oder als Option oder nur auf den Sonntag bezogen. Und dann schreibt hier Petrus Folgendes: Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also die Gabe, die du und ich bekommen haben, die sind Geschenke von Gott. Und ein Geschenk macht nur Sinn, wenn ich es auspacke. Und wir wissen ja, und das ist ja so unser Wunsch und unser, ich sag mal, auch ein bisschen unser Traum, das wünschen wir uns. Wir wissen, dass wir einzigartig erschaffen worden sind. Wir sind berufen, anderen zu dienen. Und in einem Team, deshalb gibt es Kleingruppen, deshalb gibt es Lobpreisteams, deshalb gibt es Mittwochskaffee, da gibt es die verschiedenen Putzteams und so weiter. In diesen Teams können wir unsere Fähigkeiten und das, was uns Gott geschenkt hat, auch einsetzen, um im Leben von anderen Menschen einen Unterschied zu machen. Wisst ihr, Kleingruppen haben ja nicht einen Selbstzweck, sondern wir möchten helfen, dass Menschen Freiheit erleben. Wir wollen Menschen helfen, dass sie ihre Berufung und Gaben entdecken. Und Gott hat für jeden von uns einen Platz, mit der du dich mit deinen einzigartigen Begabungen und Fähigkeiten einsetzen kannst und das Leben von anderen Leuten nachhaltig verändern kannst. Und wir glauben, dass ein erfülltes Leben erst dann möglich ist, wenn du diesen Platz gefunden hast. Und ich habe ja letztes Mal über Berufung gesprochen, die kann ja wachsen. Die kann sich auch im Laufe der Zeit verändern. Und seht, wenn immer wir Menschen dienen, egal welchen Alters, nehmen wir Einfluss auf sie. Das bedeutet eigentlich im Grundgedanken Leiterschaft. Ich leite, indem ich Einfluss auf andere habe. Und während wir auch unsere Gaben einsetzen, üben wir auch gleichzeitig unsere Führungsqualitäten, weil ich Einfluss nehme. Seine Leitungsaufgabe zu entwickeln, hat ja nicht primär was mit Positionen oder Titeln zu tun, sondern damit wir unsere Begabungen und Interessen entdecken und im Leben von anderen Menschen einen Unterschied machen. Gott gebraucht dein Vorbild, deinen Glauben, dein Bekenntnis und deinen Dienst, um das Leben von anderen Menschen zu beeinflussen. Und die Bibel ist ja voller Geschichten von Menschen, die nicht nur selbst von Gott verändert wurden, sondern auch im Leben von anderen Menschen einen Unterschied gemacht haben. Seht, und das ist jetzt das Entscheidende, vom dritten Schritt meine Berufung entdecken, zum vierten Schritt einen Unterschied machen, passiert was ganz Entscheidendes. In den ersten drei Schritten geht es darum, dass Gott dich und mich verändert. Und beim vierten geht es nicht mehr um uns, sondern darum, dass wir im Leben von anderen Menschen einen Unterschied machen. Das ist der Schritt zum Leiter. Das kann man sich in dem Bild vorstellen, so wie eine Frau Mutter wird, wie ein Mann Vater wird, so kannst auch du als Leiter zum geistlichen Vater werden. In den ersten drei Schritten haben wir alle selber profitiert, dass andere in uns investiert haben. Das, was wir sind, da haben Menschen in unser Leben hinein investiert. Und nun ist der nächste Schritt, dass wir anderen helfen, Gott kennenzulernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Berufung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Dazu hat Gott jeden von uns berufen und befähigt. Und ich sage euch auch, warum. Weil Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, möchte ich mal so formulieren. Und unsere Vision und unsere Mission als Gemeinde ist, dass jeder diese vier Schritte erleben kann und auch findet. Und wir möchten ihn auch in diesen vier Schritten begleiten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann man jetzt Menschen fördern und begleiten? Wie macht man das? Sind ja nur mal zwei Wörter, fördern und begleiten. Wie schaffen wir es als Christen, andere zu motivieren? Also wie schaffe ich euch zu motivieren, dass ihr in eine Kleingruppe geht? Wie begleiten wir Menschen, dass sie geistig wachsen? Wie schaffen wir es, dass wir einen guten Einfluss auf andere Menschen haben? Und da möchte ich jetzt mal, denn das ist auch so mein Predigttext, da möchte ich mal auch den Paulus sprechen lassen, wie er das gemacht hat. Und zwar im 1. Thessalonicher Brief, die Verse 1 bis 4 im zweiten Kapitel. Und da schreibt jetzt in den ersten Versen, Da schreibt Paulus, ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigten. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren, aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft anzunehmen, erzählen wir ja keine Märchen. Wir machen auch niemandem etwas vor oder führen die Leute hinters Licht. Im Gegenteil, Gott selbst hat uns geprüft und für vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkündigen. Deshalb und nur deshalb sagen wir sie weiter. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Und hier gibt uns mal der Apostel Paulus so einen großartigen Einblick in sein Leben. Auch in das Leben von ihm als Apostel und als Leiter der Gemeinde hier in Thessalonich. Er zeigt uns, wie er das mit den Thessalonichern gemacht hat, wie er das in der Gemeinde gemacht hat. Er verteidigt sich und erklärt in diesem Bibelabschnitt dies. Und wie hat er es gemacht? Wie beginnt er seinen Brief? Er redet zuerst über die Botschaft, die er weitergegeben hat. Und er spricht über seine Motive, die er hat, und über seinen Auftraggeber. Über das spricht Paulus hier. Und er spricht darüber, dass es sich um die gute Botschaft, ums Evangelium geht, das er verkündigt hat. Und das ist auch heute etwas, was wir so dringend brauchen in unserem Land. Wir brauchen die gute Botschaft von Gott. Wir brauchen das Evangelium von Jesus Christus. Um das geht es Paulus. Im Evangelium geht es doch darum, dass Menschen wissen, dass er uns liebt und dass er uns nicht in unserem Untergang überlässt, sondern er sich den Menschen angenommen hat, indem er Mensch geworden ist. Gott wurde durch Jesus einer von uns. Und Jesus hat auch das größte Problem, was wir Menschen haben, nämlich unsere Trennung von Gott. Als er am Kreuz hing, als er gestorben und auferstanden ist, hat er nämlich unsere Schuld auf sich genommen und sie vor Gott beglichen. Gott ermöglicht jedem, der an Jesus glaubt, einen Neuanfang. Wir dürfen, wenn wir Jesus Christus annehmen, neu beginnen. Uns ist vergeben worden, wir sind frei geworden von dem, was uns gefangen hielt, nämlich die Sünde. Und das ist ein Start in ein neues Leben. Und dieses Leben hört nicht auf mit unserem irdischen Leben, sondern es reicht bis in die Ewigkeit. Und dieser Jesus möchte nun unser Vertrauen haben. Und darüber hat jetzt Paulus gepredigt. Ihr werdet jetzt sagen, hey Thomas, das wissen wir doch alles. Klar, ich möchte es euch nochmal in Erinnerung rufen, wie gut unser Evangelium ist und wie froh die frohe Botschaft ist. Und dass es sehr wohl mit uns was zu tun hat, nämlich darum, dass wir diese Botschaft auch weitersagen. Und es ist so wichtig, dass Menschen Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern dass sie ihn persönlich erleben und kennen. Du kannst viel über Jesus lesen, aber das bedeutet noch nicht, dass du ihn kennst. Du kannst mich jeden Sonntag im Gottesdienst sehen, aber es bedeutet nicht, dass du mich kennst. Und wenn jemand hier sitzen sein sollte, der das noch nicht gemacht hat, den möchte ich ermutigen, diese Botschaft anzunehmen. Jesus ist unsere Hoffnung, schenke ihm dein Vertrauen. Und Jesus ist der Einzige, der retten kann, frei machen und neues Leben schenken kann. Und das möchte er nicht irgendwann tun, sondern hier und jetzt. Und auch wenn jemand eine Gebundenheit hat, Jesus möchte dich frei machen. Ich habe mir denn die Frage gestellt, so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was kann man denn vom Apostel Paulus in diesem Abschnitt lernen? Wie schaffe ich es, andere Menschen zu fördern, indem du ihnen das Evangelium, die Botschaft weitersagst? Das ist der erste Schritt. Unser Vorbild, so wichtig das ist, genügt nicht. Es genügt im Roten Kreuz nicht, dass Menschen wissen, nee, das ist jetzt Selbstlob, schwierig. Also, wenn ich mich gut verhalte, das ist das eine, das gehört dazu. Aber ich muss ihnen trotzdem das Evangelium weitersagen. Das gehört dazu. Und da finde ich, da sind wir Christen auch in unseren Beziehungen gefordert. Wenn wir Väter und Mütter sind, dann sind wir mit unseren Kindern gefordert. Dass wir nicht nur über Fußball sprechen, sondern auch über die Botschaft von Jesus. Dass wir ihnen nicht nur spannende Kindergeschichten geben, die wir mit den Kindern lesen, sondern dass wir auch biblische Geschichten lesen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe mit meinem Sohn, der hat gerne biblische Geschichten in Form von Kassetten gehört. Ich kannte manche nachher fast auswendig. Aber manche einfache Wahrheit fallen dir ins Herz. Da denkst du, hoppla, wie war denn das mit dem Elia? Hoppla, wie war es mit dem Elisa? Wie war es denn mit dem Auszug aus Ägypten? Da möchte ich sehr ermutigen. Und ohne, dass wir diese Botschaft weitergeben, ohne, dass wir diese Botschaft in unsere Gespräche hineinbringen, werden wir niemanden geistig fördern. Seht, auch in unseren Kleingruppen, wenn wir uns austauschen, dann ist es wichtig, dass in den verschiedenen Themen, die wir betrachten, dass wir auch drauf gucken, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Weil es geht ja nicht um deine und meine Meinung, sondern was sagt das Wort, die uns Gott gegeben hat. Und wenn wir das nicht tun, geht uns Kraft verloren. Vorhin, wir beten ja immer vor dem Gottesdienst. Und manchmal benutzt ja Gott so einfache Bilder oder Dinge, die man benutzt. Wir wissen, der Heilige Geist ist Öl. Korrekt? Wir wissen, das Wasser ist das, was Gott zu uns spricht oder sein Wort. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Was passiert, wenn du eine heiße Fritteuse hast und du machst da Wasser rein? Dann solltest du in Deckung gehen. Und das Bild hat mich daran erinnert, wenn der Heilige Geist erinnert uns so und der das Öl ist und seine Wahrheit zusammenkommen, was passiert denn in unserem Leben? Dann entzündet sich ein Feuer. Dann kommt Leidenschaft in unser Leben hinein. Da kommt Begeisterung in unser Leben hinein. Und wir beten doch so oft, Herr, entzünd ein neues Feuer in uns. Dann lass den Heiligen Geist fließen und lies das Wort Gottes, damit es geschehen kann. Die Menschen in eurem Arbeitsumfeld, in eurem Umfeld, ich vermute mal, dass es euch wie mir geht, die wenigsten lesen noch in der Bibel. So die nicht in unserem Kontext leben. Aber vielleicht hören sie dir zu beim Mittagessen, wenn du mit ihnen redest. Oder in der Pause, wenn du mit ihnen sprichst. Wie viel biblische Botschaft erfahren sie da? Und diese Botschaft kannst du, du musst dann jetzt die älteste Lutherbibel rausnehmen und die ältesten Texte nehmen, wo keiner versteht, was da drin steht, sondern du kannst es mit deinen eigenen Worten sagen. Und das funktioniert gut, das ist meine Erfahrung. Das funktioniert. Weiter schreibt Paulus ja an diesem Text, den ich gelesen habe, Gott hat ihn geprüft. Er hat ihn für vertrauenswürdig erachtet und seine Begleiter. Er sagte, mich hat Gott beauftragt, seine Botschaft, rettende Botschaft zu verkündigen. Und das sagt Gott auch uns. Und nur deshalb, weil Gott der Auftraggeber ist, macht das. Gott ist der Auftraggeber, wenn wir sein Wort weitergeben. Und nur deshalb gibt das weiter. Und er schreibt noch weiter, er möchte nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Weil Gott kann man nicht täuschen. Er kennt unser Herz. Und Paulus wusste, hey, eines Tages werde ich vor dem Richterstuhl Gottes stehen und da muss ich mich rechtfertigen vor Gott. Und er sagt, er hat vor Gott ein reines Gewissen. Und ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, wie großartig das ist, wenn wir ein reines Gewissen haben. Wir kennen das doch alle als Kinder. Eltern einen Auftrag bekommen, wir haben ein schlechtes Gewissen, das tut nicht gut. Und Paulus sagt hier, und das möchte er auch für uns, dass wir ein reines Gewissen haben. Und das ist, denke ich, beruhigend, weil Menschen können uns ja auch falsch einschätzen. Also Gott kennt unser Herz und unser Motiv. Und besteht nicht manchmal die Gefahr, vielleicht geht es auch nur mir so, dass wir Menschen gefallen möchten. Auch nicht schlecht. Aber hier können wir von Paulus lernen, er orientiert sich an Gott. Was gefällt Gott? Weil, wie gesagt, wir stehen eines Tages vor ihm und dann müssen wir gerade stehen. Was wir gesagt und getan haben, nicht um verloren zu gehen, sondern da geht es dann nur noch darum, welche Krone ich kriege oder welche Anerkennung. Deshalb ermutigt uns die Bibel hier sehr, dass wir ein reines Gewissen vor Gott haben, weil wir Verantwortung über unser Reden haben. Und ich finde es großartig, dass Gott uns kennt. Wir brauchen uns nicht verstecken. Und wie gesagt, es ist ja so befreiend und wohltuend, ein reines Gewissen zu haben. Der zweite Gedanke, warum lohnt es sich, dass wir Menschen fördern und unterstützen? In Vers 1, im Kapitel, möchte ich nochmal zitieren. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigen. Also wenn wir uns aufmachen, diesen Auftrag weiterzugeben, dann ist es nie vergebens. Das lohnt sich, das ist die Mühe wert. Die Botschaft von Jesus Christus ist ja die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Weil, wie gesagt, unser Vorbild braucht es, aber es braucht auch, dass wir die Botschaft weitersagen. Das gehört zusammen. Und deshalb meine Ermutigung an dich und an mich, sei ein Vorbild und verkündige das Evangelium. In deiner Art, wie du es kannst. Und Paulus sagt auch noch, das ist der dritte Gedanke, wie können wir fördern? In den Versen 5 bis 8 schreibt er Folgendes im gleichen Kapitel. Ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten und dass es uns nicht um unseren eigenen Vorteil ging. Dafür ist Gott unser Zeuge. Niemals wollten wir persönliches Ansehen gewinnen, weder bei euch noch bei anderen Leuten. Als Apostel von Jesus Christus hätten wir bei euch doch auf unsere besondere Autorität pochen können. Stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Mütter ihre Kinder lieben. Und wenn ihr mal einer Mutter zuguckt, wie sie sich, natürlich auch die Väter, sich um ihre Kinder kümmern, das zeigt doch das Herz einer Mutter. Und hier schreibt Paulus, genauso wie sich eine Mutter um ihre Kinder kümmert, so hat er sich um die Gläubigen gekümmert. Wie eine Mutter hat er sie versorgt. Und wir wissen ja, wenn es um Kinder geht, suchen Mütter nie ihren eigenen Vorteil. Also ich habe noch nie eine Mutter erlebt, die mir gesagt hat, ja, mein Baby hat geschrien, ich soll stillen, aber dann habe ich ja keine gute Nacht, ich habe es halt schreien lassen. Kenne ich nicht, würde keine Mama machen. Die guckt nicht nach ihren eigenen Vorteil. Und auch der Apostel Paulus und das Erdin will kein persönliches Ansehen gewinnen. So wie Mütter auch nicht. Denn wäre es nicht so, würde sie sich ja um sich kümmern und nicht um ihre Kinder. Paulus ist es nie um ihn selber gegangen. Und auch wir sollten nicht darauf aus sein, dass wenn wir uns um Menschen kümmern, dass wir Schmeicheleien einfangen, so wie es hier im Text steht. Den eigenen Vorteil zu nutzen oder persönliches Ansehen gewinnen. Sondern wir dürfen uns kümmern, wie eine Mutter es tut. Jetzt werden die Männer wieder sagen, ja gut, aber ich bin halt jetzt keine Frau, wie soll ich es denn machen? Da kommen wir noch drauf. Der vierte Gedanke, sei ein Förderer. Denn es kommt der Punkt in deiner Glaubensentwicklung, wo es nicht mehr um dich selber geht. Auch im Gottesdienst sollte es nicht mehr um dich alleine gehen. Hoffentlich singst Lobpreisteam meine Lieblingschorusse. Hoffentlich predigt der Prediger nicht langweilig und nicht zu lange. Hoffentlich predigt er über die Entrückung. Aber es muss der Punkt kommen, wo es darum nicht mehr geht, alleine. Und so, denn wir dürfen in unserer Entwicklung dahin kommen, dass wir zu Gebenden werden. Dass wir andere Menschen annehmen. Dass wir ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen. Ihr könnt eine Beobachtung machen. Ich gehe jetzt in kein Fitnesscenter, aber wenn jemand ins Fitnesscenter geht, dann geht er dort ja nicht hin, primär um aufzutanken, sondern der powert sich aus, oder? der kommt ins Schwitzen, der möchte mal sich auspowern. Auch Mütter powern viel mit ihren Kindern, bis an die Belastungsgrenze. Auch als Christen dürfen wir uns in andere investieren und unsere Kraft einsetzen, um in andere Menschen zu investieren. Seht, unser Glaube wird sehr ungesund, wenn wir uns nur um uns selber drehen und wenn wir uns nicht um andere Menschen kümmern. Und hier fordert uns Paulus jetzt auf, nicht auf den eigenen Gewinn zu sehen. Also was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich heute Morgen mit dem Silas bete? Das war nie eine Frage für Paulus. Sondern, dass auch der andere Gewinn davon hat. Und mach dir doch mal Gedanken, wie könnte dein Alltag aussehen, wenn du ihn aus dem Blickwinkel von anderen Menschen ausrichten würdest. Also ich denke, ein guter Förderer würde seinen Freund unterstützen und ermutigen, damit er seine Ziele erreicht. Weiter lesen wir in den Versen 9 bis 12 folgendes. Da schreibt Paulus dann weiter: Ihr erinnert euch doch sicher daran, liebe Brüder und Schwestern, wie sehr wir uns geplagt und abgemüht haben. Also ihr schreibt das sehr deutlich. Es war nur eitel Sonnenschein bei euch. Das Essen war immer gut. Kaffee war auch super. Als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündigten, haben wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie es Gott gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nichts zu Schulden kommen. Ihr wisst ja, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wie ein Vater, schreibt hier Paulus, hat er jeden Einzelnen ermutigt und ermahnt und aufgefordert, ein Leben zu führen gemäß der Bibel. Ihr könnt Folgendes beobachten: Wenn ein Vater sein Kind zum Sport bringt, zum Beispiel zum Fußball, dann ist doch der Papa oder die Mama aufs Höchste motiviert, sein Kind so anzuspornen, dass es Fortschritte macht. Keiner wird sein Kind zum Sportverein bringen und sagt, es reicht, wenn du der Letzte bist, sondern man wird es fördern. Und so stellt sich Gott auch unser Leben als Christen vor. Wir sollen aufeinander eingehen und ermutigen. Warum? Dass wir das Beste aus uns machen können. Und da braucht es ja für jeden ein anderes Rezept. Oder was anderes, da gibt es kein Patentrezept. Da kann man nicht sagen, 4 Schritte und alle entwickeln sich so. Und so wie ein Vater mit seinen Kindern das macht, so hat Paulus das mit den Gläubigen gemacht. Wisst ihr, ich freue mich auch über jede Ermutigung, die mir Freunde, Bekannte oder Menschen geben, die ich gut kenne. Und genauso wie ein Vater auf jedes seiner Kinder eingehen kann und soll, sollen wir auch aufrichtig aufeinander eingehen. Damit du das aber richtig tun kannst, musst du jemanden kennen. Und damit ich jemanden kenne, braucht es Beziehung. Sonst funktioniert es nicht. Und deshalb, kleiner Hinweis, 1. März, it's up to you. Da möchte ich euch herzlich einladen in unsere Kleingruppe. So stellt sich Gott Gemeinde vor, dass wir uns anspornen und ermutigen. Also dann nicht, dass wir über andere Menschen reden, was sie alles falsch machen, sondern wir sollen uns ermutigen. Also wenn du diesen Brief hier liest, dass du nicht nur guckst, ob da Fehler drin sind, sondern dass du dich darüber freust, was alles drinsteht und richtig ist. Wir freuen uns über Dinge, die wir besser machen können. Aber seht, die Aufgaben haben wir nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch in unserem Alltag. Ermutig doch deinen Freund, wenn er einen schlechten Film anschauen möchte, dass er einen guten Film anguckt. Und kannst ihm ja auch ein paar Tipps geben. Also besser einen Film anschauen, wie der ihm gut tut. Oder wenn du jemandem im Freundeskreis hilfst, wenn er eine schlechte Entscheidung treffen möchte, dass du ihm hilfst, dass er eine bessere trifft. Oder wir als Ehepartner, wenn dein Ehepartner etwas nicht so gut kann, dann hilf ihm doch, dass er besser drin wird. Oder kritisierst du ihn dafür, dass er es nicht auf die Reihe kriegt? Was ist deine Haltung diesbezüglich? Und vielleicht hast du gemerkt heute während der Predigt, dass sich der eine oder andere Punkt bei dir noch entwickeln lässt. Ich möchte dich ermutigen, das eine oder andere mit Gottes Hilfe in den Griff zu nehmen. Sei ein Förderer. Und wenn es noch nicht bist, werde ein Förderer. Und wenn du noch an dem Punkt bist, dass du Gott noch nicht kennst, laden wir dich herzlich ein, Gott kennenzulernen. Wenn du noch gebunden bist, laden wir dich ein, frei zu werden. Geh in eine Kleingruppe. Wenn du deine Begabungen noch nicht kennst, komm in den Next-Step-Kurs. Wir werden das miteinander klären. Und wenn du schon so weit bist, dann sei ein Förderer. Das ist deine Berufung. Also wenn du nicht weißt, was ist meine Berufung, dann darfst du die vier Schritte da laufen und dann kannst du nochmal gucken, was sind meine Gaben und wachst da drin. Und wir haben es doch so einfach. Wir können Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wen wir fördern können. Ich verlange von keinem, dass er sich um die ganze Gemeinde kümmert. Das kann ich auch nicht. Sondern, dass wir uns in Menschen investieren, die Gott uns aufs Herz legt. Schlussgedanken. Kann schon mal die nächste Folie bringen. Das brennt mir echt auf den Nägeln. Ich darf für heute die Predigtserie beenden über die Vision der Gemeinde. Was unser Wunsch war als Leiterschaft, was mein Wunsch war, was der Wunsch meiner Frau und mir war, euch unser Herz zu zeigen. Was ist die Vision von der Gemeinde? Und ich wünsche dir, dass du davon träumst, dass wenn ich dich nachts um 12 anrufe und sage, was ist denn die Vision der Gemeinde, dass du sie aufziehen kannst. Nee, darum geht es nicht. Aber wir wollten euch unser Herz teilen. Kling dich doch ein. Es braucht dich und mich. Deshalb, das wäre jetzt so meine Überleitung, bevor ich bete. Deshalb kommt zu den Gebetsveranstaltungen. Wir starten morgen 21 Tage des Gebets. Vielleicht nicht, ich kann schon die Folie bringen. Für die Frühaufsteher, morgen früh 6 Uhr, treffen wir uns zum Beten. Wenn du nicht dabei sein kannst, weil du zu weit weg wohnst, dann bitte uns zu Hause. Wir treffen uns am Donnerstag, morgens, hier von 9 bis 10. Wir haben Gebetsabende hier im christlichen Zentrum. 3 Dienstage ab 19.30 Uhr. Und dann haben wir noch donnerstags Frühgebet über Zoom. Der Link steht hier drinnen. Da könnt ihr euch einklinken. Mach dich auf, damit Menschen Gott kennenlernen, Freiheit erleben, ihre Berufung entdecken und einen Unterschied machen. Einladen möchte ich auch zu den Kleingruppen. Und einladen möchte ich auch, wenn du sagst, eigentlich fände ich es cool, auch mal eine eigene Kleingruppe zu leiten. Du bist herzlich eingeladen. Im Herbst gibt es wieder das zweite Semester. Die Voraussetzung dafür, dass du eine Kleingruppe leiten kannst, ist einfach den Kurs zu, Teil der Gemeinde zu sein, bekehrt zu sein und den Kurs mit uns zu machen, einen Unterschied machen. Es freut mich, im Kurs einen Unterschied machen, sind 2 Schwestern, mit denen ich ihnen das Thema nahe bringe. Weil da sprechen wir nochmal über unsere Vision. Das ist unser Herz, dafür schlägt unser Herz. Und ich wünsche mir einfach, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde fließt, dass Wunder und Zeichen geschehen, aber dass wir auch unseren Teil dazu tun. Und lass es doch zu, dass das, womit dich der Heilige Geist gefüllt hat, das Wort Gottes hineinkommt, das Feuer entzündet wird. Lass uns aufstehen und beten und dann darf das Lobpreisteam nach vorne kommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass das nicht unsere Gedanken sind, sondern dass das deine Gedanken sind. Ich danke dir, Jesus, dass du willst, dass wir uns einklinken im Reich Gottes. Danke, dass du willst, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Berufung entdecken. Aber Herr, danke, dass du uns ermutigst, ein Förderer zu sein, einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen, hier in der Gemeinde, in unserer Familie, dort, wo wir leben und arbeiten, möchten wir den Menschen sagen, dass du der Retter, der Erlöser bist. Herr, ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Ich preise dich, Herr, für deine Güte und für deine Gnade. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diesen Tag. Amen. Amen.